Du Geist der Wahrheit, hilf uns, die Wahrheit zu lieben, die volle und ganze Wahrheit. Führe uns zur reinen Wahrheit und bewahre uns vor der Versuchung, sie an uns zu reißen, sie zu verformen und für uns zu gebrauchen. Mache uns zu leidenschaftlichen Hütern der Wahrheit. Reiße alle Lügengebäude in uns nieder. Gib uns den Mut, die Wahrheit über unseren persönlichen Geschmack, unsere Vorurteile und heimlichen Wünsche zu stellen. Vermehre unseren Eifer, die Wahrheit zu verkünden und Zeugnis für sie zu geben. Indem du uns zur Wahrheit führst, binde uns immer inniger an Christus, der gesagt hat: Ich bin die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Unklarheit möchte ich zu beseitigen versuchen. Da war gestern ein durchaus verständliches Missverständnis in Bezug auf die Frage: Darf ein Christ einen Herzinfarkt oder einen Burnout haben? Und wenn er es bekommt, ist er dann kein Christ? Das muss man natürlich richtig verstehen. Wissen Sie, die Folgen der Ursünde haften ja immer noch an unserem Leib und an unserer Seele. Das heißt, wir sind nicht verschont vor Krankheiten und Leiden. Diesbezüglich leiden wir sehr viel auch an den Leiden dieser Zeit mit. Und die Leiden dieser Zeit sind mehr seelischer als körperlicher Art. Das wissen Sie. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt zur Beichte und muss bekennen, dass er unter furchtbaren sexuellen Anfechtungen leidet, dann kann ich ihm sagen: Dann leidest du mit an den Leiden dieser Zeit. Unsere Gesellschaft ist so durchsexualisiert und durcherotisiert, dass es an uns nicht spurlos vorübergeht. Aber wenn wir es in der Beichte zum Herrn bringen, dann beichten wir etwas ab von den Leiden dieser Zeit, besser gesagt von der Sünde dieser Zeit. Jetzt aber nochmal zurück zum Herzinfarkt. In Fulda ist vor kurzem ein bekannter, beliebter Kardiologe am Herzinfarkt gestorben. Er hätte doch die Symptome bei sich am besten feststellen sollen. Es gibt ja Menschen, die sind von Geburt an herzkrank. Es gibt Leute, die sich eine Herzkrankheit zuziehen, aus welchen Gründen auch immer. Also das habe ich in diesem Sinne nicht gemeint, sondern stressbedingten Herzinfarkt. Stressbedingt. Und das gilt vor allem von dem sogenannten Burnout, der normalerweise stressbedingt ist. Der Burnout hat seine Ursachen, wie die Psychiater sagen, in dem Drang, sich selbst und anderen etwas zu beweisen und sozusagen über die Grenzen der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten oder der Grenzen, die Gott uns zugewiesen hat, hinaus zu leben. Oder sie sagen, der Burnout hat seinen Ursprung in einem extremen Leistungsstreben. Ich will etwas beweisen, ich will etwas leisten, ich will den Anforderungen und Erwartungen will ich entsprechen und will vorankommen. Karrieredenken könnte da zum Beispiel mit eine Ursache sein. Oder einfach Überarbeitung und Vernachlässigung der persönlichen Bedürfnisse und der sozialen Kontakte, die ganz wichtig zum menschlichen Leben gehören. Und dann das Überspielen der persönlichen inneren Konflikte nach außen, sich immer cool, wenn man sagt, zeigen und so tun, als wenn einem nichts etwas anhaben könnte, aber innerlich ist man voller Konflikte, die unbewältigt sind. Ich habe manchmal Menschen kennengelernt in der Psychiatrie, da habe ich gedacht, wenn diese Menschen eine gute Seelenhygiene gepflegt hätten, sprich, wenn sie regelmäßig zur Beichte gegangen wären und hätten vor Gott ihren ganzen Schmutz ausschütten können und geheilt worden wären, dann wären sie nie in der Psychiatrie gelandet. Das sind solche Fälle. Ich würde sagen, bei Burnout spielt das eine große Rolle. Und dann möchte ich noch etwas sagen. Es ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen für einen Christen, wenn er solche Symptome aufweist. Wir sind ja alle Mixturen, verstehen Sie? In uns ist das Göttliche schon virulent und am Wirken und gleichzeitig sind wir immer noch befallen von, wie sagt es Bruder Rinke, von den Inseln des Atheismus, die in unserer Seele noch zurückgeblieben sind. Das ist einfach so. Wir sind solche Mixturen und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn also bei uns Symptome auftreten, die eigentlich gar nicht dazu gehören. Aber Krankheit kann auch, lassen Sie mich das mal ganz deutlich sagen, eine Berufung sein. Es hat also in der Kirche Gottes namhafte Menschen gegeben, deren einzige Berufung es war, zu leiden, mit Christus zu leiden. Wissen Sie, ich weiß, das ist für evangelische Ohren manchmal ein bisschen schwierig, aber der heilige Paulus hat uns eine merkwürdige Stelle im Kolosserbrief hinterlassen, wo er schreibt, jetzt freue ich mich an den Leiden, die ich für euch trage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Das ist eine merkwürdige Stelle. Wissen Sie, da kommen wir einfach auf den Gedanken, ich kann Ihnen nicht alles erklären. Das Leiden bleibt immer noch ein großes Geheimnis. Und der berühmte Theologe Romano Guardini hat einmal gesagt, das Erste, wenn ich über die Schwelle zur Ewigkeit schreiten werde im Tod und werde vor Gott stehen, die erste Frage wird sein, wozu das Leiden auf der Welt? Also das ist eine unbewältigte Frage, aber es gibt einen Hinweis, wenn wir daran denken, dass Christi Leib oder seine Menschwerdung sich fortsetzt in dem Geheimnis der Kirche auf dieser Erde, aber zugleich ist der Leib im Himmel schon der verklärte Leib. Das heißt also, wir müssen den Leib Christi als Ganzes sehen, im Himmel verklärt und auf Erden immer noch leidend und den Verfolgungen und allen möglichen Dingen ausgesetzt, die dem Leib so zusetzen, wie man Christus damals in seinem irdischen Leben zugesetzt hat. Mit aller Verwundbarkeit, mit aller Anfechtbarkeit, Versuchbarkeit. Sie wissen, wie Jesus gelitten hat. Das geht am irdischen Leib Christi weiter. Ich möchte es fast so ausdrücken, Jesus leidet sein irdisches Leiden noch aus durch die Glieder der Kirche. Das heißt, wenn man es richtig bedenkt, erlauben wir dem Herrn, dass er durch uns sein Leiden ausleidet. So hat es der heilige Paulus etwa verstanden. Ich bin also gewissermaßen in dem Sinne auch ein Werkzeug Gottes, in dem ich etwas tun kann, was der Welt zur Erlösung dient, was aber von Christus kommt. Wozu ich einfach mein Leben ihm darbiete. Sonst könnte man das nicht verstehen, dass es Menschen gegeben hat, die ihre Berufung allein in der Krankheit gehabt haben. Ich denke zum Beispiel an Marthe Robin. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Marthe Robin war eine Französin, die vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist, etwa vor 30 Jahren, Und sie stand an der Wiege der großen geistlichen Erneuerungen und Bewegungen in Frankreich. Und ihre ganze Mission bestand darin, 35 Jahre lang ans Bett gefesselt zu sein und ihre Krankheit aufzuopfern oder wir würden es vielleicht besser sagen, mit dem Leiden Christi zu vereinen. Wir müssen das richtig verstehen. Im Hebräerbrief steht eindeutig drin, Jesus Christus hat ein für alle Mal gelitten und damit hat er die Welt erlöst. Wir können am Opfer Christi sozusagen nichts mehr ergänzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht einbezogen werden können in diese Sendung Christi, der ja gesagt hat, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das kann auch bedeuten, wenn ein Teil meiner Sendung, vielleicht sogar der wesentliche Teil meiner Sendung, die Passion war. Denn dadurch hat er uns erlöst. Nicht durch Wunder und Reden und Worte hat er uns erlöst, sondern durch sein Leiden. Wenn das meine Sendung war, dann geht meine Sendung weiter im Leiden der Kirche. Denn so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wir müssen da keine Ausnahme machen. Wir müssen nicht meinen, weil wir jetzt getauft sind und uns entschieden haben für Christus, haben wir keine Probleme mehr. Das ist eine sehr einseitige Auffassung von Glauben und Christsein. Das macht die Leute oft sehr, wie soll ich sagen, verzagt, weil sie denken, weil ich krank bin, bin ich also kein guter Christ. Da muss man Acht geben. Ich komme heute noch einmal auf das Thema Depression zu sprechen, deswegen klammere ich das jetzt mal aus. Da steht nämlich auch noch auf dem Zettel drauf, das kommt nämlich noch bei den Seligpreisungen. Und da sind wir nämlich bei dem Thema, das ich heute mit Ihnen mal durchgehen möchte, ein wesentlicher Teil dieses päpstlichen Schreibens Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit geht über die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind ja nichts anderes als diese Zusprechungen Jesu zu uns, dass wir, wenn wir eine bestimmte geistliche Haltung einnehmen oder ja, wenn wir uns mit ihm vereinen, dass wir dann schon auf Erden die Heiligkeit erfahren dürfen. Schon auf Erden. Wir müssen Acht geben, wir dürfen nicht meinen, die Seligpreisungen seien reine Zukunftsverheißungen. Das hat ja unser Christentum so kritisierbar gemacht. Sie wissen, dass man im Atheismus, im Marxismus, im Leninismus das Christentum und den christlichen Glauben als Opium für das Volk bezeichnet hat. Man hat gesagt, die Christen, die haben ihre Unterdrückungsstrategie damit gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, bleibt nur im Elend, das Himmelreich ist euch verheißen. Und deswegen brauchten sie für die Armen auf dieser Welt nichts zu tun. Naja, die das gesagt haben, haben keine Ahnung gehabt, dass es eine heilige Elisabeth von Thüringen gab oder eine Vinzenz von Paul oder eine Mutter Teresa und viele, viele andere, bei ihnen Bodelschwing und wie sie alle hießen, die ja wirklich nicht nach diesem Motto gelebt haben, lasst die Armen in ihrer Armut, das Himmelreich ist ihnen sowieso verheißen. Also wir müssen wirklich es so sehen, der Himmel beginnt bereits hier auf der Erde. Unsichtbar ist das Reich Gottes schon mitten unter uns. Und wir dürfen hier schon etwas von dem Lohn erfahren, den der Herr uns verheißen hat. Aber unsichtbar. Sie müssen bedenken, dass im Sterben, wenn wir einmal sterben, und das ist einem jeden ja vorprogrammiert, im Sterben nichts anderes geschieht, als dass das, was unsichtbar in uns bereits da ist, dann offenbar wird. Das ist eigentlich das, was wir mit dem Thema christlicher Hoffnung etwa umschreiben könnten. Die christliche Hoffnung ist nicht bloße Zukunftserwartung, sondern bereits Gegenwart, aber noch nicht sichtbar. Das beste Beispiel dafür, das auch in der Heiligen Schrift vorkommt, wenn eine Mutter ein Kind erwartet. Man sagt, sie ist guter Hoffnung. Das Kind ist aber schon da, nur noch nicht sichtbar. Es wird dann sichtbar, wenn dieser Vorgang der Geburt kommt, der tatsächlich vergleichbar ist mit unserem Sterben. Denn unser Sterben ist eine Geburt. Dann wird etwas sichtbar, was unsichtbar bereits hier in uns da ist. Also christliche Hoffnung ist nicht bloße Zukunftsverdröstung. Das müssen wir wissen. Sonst machen wir uns tatsächlich verdächtig, dass wir das Elend dieser Welt damit kaschieren wollen. Das stimmt absolut nicht. Und dann wird nämlich offenbar, wie wunderbar Gott schon bereits in unserer Seele Dinge gewirkt hat, die wir gar nicht gemerkt haben. Wie ich schon mal sagte, im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Die Seele, und dann sagte ich noch, es gibt kein Wort aus dem Munde Jesu, das nicht deckungsgleich ist mit seinem Leben, mit seiner Biografie. Und deswegen sagt man auch, dass die Seligpreisungen sozusagen ein Selbstbildnis Jesu sind. Ein Selfie, würde man heute sagen. An den Seligpreisungen kann man genau das Leben Jesu, seine Biografie ablesen. Denn alles, was er da seligpreist, trifft auf ihn und seine Sendung auf dieser Erde zu. Er ist der Arme, er ist der Trauernde, er ist der Friedensstifter, er ist der Verfolgte um des Reiches Gottes willen und so weiter. Also all das trifft zunächst einmal auf ihn zu. Also wir haben hier eine Art biografisches Bild von ihm, von seiner Seele. Wir möchten ja immer gerne in seine Seele schauen und die größten Geheimnisse des Reiches Gottes verbargen sich ja auch in seinem Innern. Ich möchte ja immer gerne wissen, was hat sich da abgespielt, zum Beispiel, wenn er nächtelang in der Stille gebetet hat. Was hat sich da abgespielt? Darüber berichtet eigentlich die Heilige Schrift gar nichts. Aber man kann vieles gewissermaßen aus den Worten Jesu ableiten. Wenn er einmal vom Berg herunterkam und vielleicht der Abglanz Gottes noch auf seinem Gesicht lag und die Jünger ihn fragten, Herr, lehre uns doch beten. Und er sie die Worte des Vaterunsers gelehrt hat, dann können wir verstehen, dass das Vaterunser gewissermaßen zur Intimität Jesu gehörte, die ihn mit seinem Vater betend verbunden hat. Deswegen sind diese Worte so kostbar. Das ist sein Gebet, verstehen Sie? Nicht nur unser, er schenkt es uns, er gibt uns Anteil an seiner Intimität, auch in den Seligpreisungen. Und dann sagt der Papst, finde ich auch schön in dieser Enzyklika, die Seligpreisungen sind der Personalausweis eines jeden Christen. Daran wird der Christ erkannt, das stellt seine Identität her. Finde ich gut gesagt, das ist ein Personalausweis, an dem man uns Christen erkennen kann. Das sind die untrüglichen Merkmale, wie sie in den Personalausweisen sowohl im Bild wie vielleicht auch im Wort dargestellt sind. Wenn man es aber im Zusammenhang sieht mit der Bergpredigt, die ja bei Matthäus über drei große Kapitel geht, Kapitel 5, 6 und 7, dann stehen sie ganz am Anfang. Sie sind sozusagen, man könnte sagen, eine Captatio Benevolentiae. Wissen Sie, was das ist? Eine Captatio Benevolentiae, dass man erstmal sich die Gunst der Zuhörer erwirbt durch ein Kompliment. Das heißt also, ich mache erstmal den Zuhörern ein Kompliment und dann hören sie zu. Aha, er meint es gut mit uns. Und er schätzt uns wert und er hat uns etwas Wichtiges zu sagen. So könnte man das ungefähr sehen. Also er fängt die Aufmerksamkeit der Leute ein. Ich habe das ja schon gesagt, die Leute fühlten sich ja alle abgehängt. Die waren groß geworden in einer Welt von einer Gesetzesfrömmigkeit, die ihre Leistungsfähigkeit weit überschritt. Sie konnten das gar nicht und deswegen waren sie abgeschrieben. Und jetzt auf einmal sagt Jesus, ihr seid gemeint, ihr seid dabei. Die Leute haben sich, die Pharisäer, die Selbstgerechten, die also immer nach dem Legalismus und der Gesetzlichkeit gelebt haben, die haben ja ihm immer den Vorwurf gemacht, dass er mit Zöllnern und Sündern Umgang hatte. Lesen Sie mal das Kapitel 15 bei Lukas, wo die drei verlorenen Sachen von Jesus erwähnt werden, nämlich das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn. Das wunderschöne Gleichnis. Aber am Anfang des 15. Kapitels bei Lukas steht der Vorwurf, dass er mit Zöllnern und Sündern Umgang hat. Wissen Sie, was Jesus in moderner Sprache sagen würde? Das ist meine Zielgruppe. Wegen diesen Leuten bin ich auf die Welt gekommen, nicht wegen euch. Und deswegen hat er in das Gleichnis vom verlorenen Sohn tatsächlich den daheimgebliebenen Sohn eingefügt, den es in der Heilsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte überhaupt nicht gibt. Den daheimgebliebenen Sohn gibt es nicht. Alle Menschen haben gesündigt, sagt der heilige Paulus im Römerbrief. Alle Menschen haben gesündigt. Alles sind verlorene Söhne. Es gibt keinen daheimgebliebenen. Das hat er aber, man könnte sagen, ein bisschen Zynismus oder ein bisschen Ironie spielt in diesem Gleichnis mit im Blick auf die, die ihn angeklagt haben. Denn die fühlten sich als selbstgerecht, als Daheimgebliebene. Die haben das nicht nötig, erlöst zu werden. Die haben ja inzwischen ein System der Selbsterlösung erfunden gehabt. Deswegen passte der Messias in der Form, wie Jesus erschien, überhaupt nicht mehr in ihr Bild, ihr Weltbild hinein. Der musste einfach eliminiert werden. Das war so. Und dann auf einmal merken die Menschen, die da um Jesus herumsitzen auf dem Berg, wir sind ja gemeint. Wir sind. Das ist also wirklich, die Seligpreisungen sind ein Exempel dafür, die Letzten werden die Ersten sein. Sie haben sich immer als die Letzten gefühlt und wurden auch immer als die Letzten verachtet. Und jetzt auf einmal kommt der Herr, Gott selber, zu ihnen in menschlicher Gestalt und sagt zu ihnen, ihr seid die Ersten, selig, die ihr arm seid vor Gott. Also das Wort selig ist ein Synonym für heilig. Ist genau dasselbe. Wenn es in der katholischen Kirche so etwas wie eine Seligsprechung gibt und eine Heiligsprechung gibt, bitte machen Sie da keinen Unterschied. Wer selig ist, ist heilig und wer heilig ist, ist selig. Es gibt sogar Leute, die seliger sind. Wo denn? Sie. Ja, Sie sind noch seliger. Also, ist ja noch besser. Ja. Ich möchte auf die erste Seligpreisung zu sprechen kommen. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dieses Wort, arm vor Gott, wird manchmal übersetzt arm im Geiste. Aber das ist ja missverständlich. Da meint man oft die Geisteskranken oder so. Nein, es heißt im Griechischen to pneumati, dem Pneuma, dem Heiligen Geist nach, arm. Das heißt also, es ist eine Spiritualität gewissermaßen, und das Wort Spiritualität leitet sich ab von Spiritus, das ist die lateinische Bezeichnung für Pneuma, Heiliger Geist. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in dir eine Haltung, die dich gefällig macht vor Gott. Du pochst nicht auf das eigene, sondern vertraust auf die Kraft des Heiligen Geistes. Verstehen Sie, es gibt eine Armut, und hier ist an erster Stelle überhaupt nicht die materielle Armut gemeint, sondern eine Art geistige Armut. Es gibt zum Beispiel eine Armut des Betens. Wir haben die eben in dem Lied in der vierten Strophe angedeutet gefunden aus dem Römerbrief Kapitel 8, wo es heißt, wir wissen gar nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Und dann tritt der Heilige Geist für uns ein mit dem unaussprechlichen Seufzen. Das ist die Armut des Betens. Wissen Sie, wenn Sie manchmal sich so leer fühlen vor dem Herrn Und sie möchten eigentlich doch treu sein im Gebet und fühlen sich doch so arm. So können sie ihm ihre Armut darbieten. Und der Heilige Geist tritt ein. Er weiß doch, was sie brauchen. Sie wissen es ja selber nicht. Sie beten darum, lieber Gott, lass meine Gallensteine weggehen oder meine Kopfschmerzen. Im Grunde haben sie ein ganz anderes Problem. Denken Sie mal an die Geschichte mit dem Gelähmten, der da zu Jesus gebracht wird. Sein zunächst einmal gefühltes Problem war, er war halt gelähmt und konnte nicht gehen und springen, und darunter hat er natürlich gelitten, völlig klar. Seine sogenannte Lebensqualität ist übrigens ein Ausdruck, den ich erst seit Willy Brandts Zeiten kenne. Ich glaube, zum ersten Mal kam das in seiner Regierungserklärung vor. Das Wort Lebensqualität, früher kannte man das gar nicht. Aber die Lebensqualität, die wird also oft so geschildert, dass der Mensch gesund ist, vital ist, dass er das Leben genießen kann, dass er Beziehungen hat, dass er Urlaub machen kann und sein Leben richtig ausleben kann. Aber Lebensqualität betrifft ja zunächst einmal das Innere. Also wie gesagt, der Gelähmte wird zu Jesus gebracht, wird dann durch das Dach, Sie kennen die Geschichte, heruntergelassen, und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Die Leute erwarten natürlich alle und auch der Gelähmte erwarten, dass Jesus jetzt das Machtwort spricht, steh auf und geh nach Hause. Er will geheilt werden, körperlich geheilt. Aber jetzt geschieht Folgendes, das steht aber nicht in der Heiligen Schrift. Das habe ich gefolgert. Denn wissen Sie, wenn Kranke zu Jesus kamen, hat er nicht zu jedem gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, sondern nur speziell zu diesem hier. An anderer Stelle auch nochmal, aber speziell zu diesem hier. Das heißt, hier muss eine Interaktion sich abgespielt haben, die in der Heiligen Schrift gar nicht mit Worten erwähnt ist, die aber vorausgegangen sein muss. Denn Gott vergibt ja erst Sünden, wenn wir sie ihm offenbaren, wenn wir unsere Erlösungsbedürftigkeit verspüren und wenn wir uns ihm gewissermaßen unsere Schuld bekennen. Was hat sich da abgespielt? Ich kann mir das so vorstellen. Jesus schaut in die Augen dieses Mannes und da sieht auf einmal der Mann in den Augen Jesu etwas, was er noch nie so gesehen hat. Eine Schönheit, eine Liebe, eine Barmherzigkeit, eine Reinheit, eine Heiligkeit, sodass auf einmal in ihm das Bewusstsein da war, so möchte ich sein. Und dann wird ihm vielleicht deutlich, wer er eigentlich ist, dass sein Hauptproblem gar nicht das körperliche Gebrechen, sondern seine seelische Befindlichkeit ist. Und da öffnet sich seine Seele für einen Spalt. Und durch diesen Spalt kann Jesus eintreten und kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wissen Sie, was sich da abgespielt hat? Das haben wirklich nur diese beiden, Jesus und der Gelähmte, verstanden. Die Umstehenden konnten es nicht begreifen. Die haben den Kopf geschüttelt. Er will sich aus der Affäre herausziehen, weil er wahrscheinlich den Mann gar nicht heilen kann oder so. Und dann kommt er noch mit einem Wort daher, das eigentlich nur Gott gebührt. Denn keiner kann Sünden vergeben, außer Gott. Und dann hat Jesus den Mann nur noch geheilt, um den Umstehenden zu zeigen, dass er Vollmacht hat. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Da steckt etwas dahinter. Wissen Sie, das ist die Armut. Die Armut vor Gott, die eine geistige Armut ist. Gar nicht so sehr eine körperliche oder materielle Armut, Armut to Pneumati heißt es in der Heiligen Schrift, dem Geiste nach. Und dieser Armut will Jesus aufhelfen. Sie kennen vielleicht die Stelle aus dem 12. Kapitel bei Lukas, wo Jesus ein Gleichnis erzählt. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, So will ich es machen. Ich werde meine Scheune abreißen und eine größere bauen, und dort werde ich mein Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink, freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Vom Bruder Klaus von Flüe wird berichtet, er war ein großer Visionär. Und er hatte einmal eine Vision. Er sah einen großen Platz der Menge. Und die Menschen, die waren alle aktiv und arbeiteten und leisteten und heischten Geld. Es ging immer ums Geldverdienen, es ging immer um mehr Anhäufung von Reichtümern. Und am Rande des Platzes, am Ende, war ein großer Palast mit einem geöffneten Tor. Und keiner wollte da hineingehen. Denn alle waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und dann sagt Bruder Klaus, und sie arbeiteten und verdienten Geld und häuften Reichtümer und blieben doch arm. Und keiner wollte durch das geöffnete Tor. Dort wäre doch das Leben für sie gewesen. Und dann ist er der Einzige gewesen, der durch dieses Tor hindurchschritt. Und dann begegnete er der Quellstube, der Brunnenstube, aus der das Wasser des Lebens floss. Und er bekam von Gott diese Weisung, er selber solle für diese Menschen zu einer Quelle des Lebens werden. Sie kennen ja dieses Wort von Jesus, wer Durst hat, komme zu mir. Und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Innern fließen. Wir dürfen zu einer Quelle werden, wenn wir selbst empfangen. Aber wir können nur empfangen, wenn wir arm sind. Arm sind vor Gott. Dann können wir geben. Wissen Sie, es gab einen Mann, der hat die Armut wieder entdeckt. In einer Weise, die Menschheit doch sehr bewegt hat, der ein ganzes Jahrhundert und darüber hinaus geprägt hat. Das war Franz von Assisi. Franz von Assisi, da gibt es eine Legende, die nach seinem Tod im Umlauf war, nämlich die Herrin Armut, so nannte er sie, die Herrin Armut, war seit Christi Tod Witwe. Witwe, keiner wollte sie mehr haben. Jesus war der letzte große Arme. Keiner kümmerte sich. Sie lebte einsam auf einem Berg. Inzwischen waren Dornen und Disteln gewachsen um sie herum. Und kein Mensch in der Ebene, die waren ja alle mit sich selbst beschäftigt, kümmerte sich noch um die Herrin Armut. Und dann nach 1200 Jahren nach Christus, da auf einmal kommt da so eine unscheinbare Gestalt den Berg da hoch und arbeitet sich durch Dornen und Disteln hindurch und findet die Armut wieder. Sie ist schon ganz runzelig und alt und sie hat zerrissene Kleider durch die Dornen. So hat es ein Schüler von Giotto in Assisi in einem Fresko wunderschön dargestellt. Und Franziskus reicht ihr die Hand und vermählt sich mit der Herrin Armut. Und ein Biograf, nämlich Thomas von Celano, war einer der Schüler oder Jünger oder Anhänger von Franziskus, der hat später in der Biografie geschrieben, niemand konnte so gierig nach Gold sein wie Franziskus nach der Armut. Noch kann einer sorgsamer seinen Schatz hüten, als er diese Perle des Evangeliums gehütet hat. Sehen Sie, da müssen wir jetzt genau hinschauen. Das Wort Perle gibt uns nämlich ein wunderbares Stichwort. Wir müssen die Dinge nicht negativ betrachten. Die Armut wird ja von uns immer nur negativ betrachtet. Wer arm ist, der ist arm dran. Armut hat mit Elend zu tun. Also das darf man wahrscheinlich so nicht betrachten, sonst müssten wir ja sagen, wenn die Armut jetzt auf einmal in den Augen Gottes eine Tugend ist, dann soll man doch die armen Völker im Elend lassen. Nein, das Armut und Elend sind zweierlei Dinge. Es kann auch ein Reicher ganz elend sein. Ich habe gerade gestern in einem Gespräch jemandem gesagt, es gibt zweierlei Seiten von Habsucht. Habsucht hat etwas mit mangelnder Armut zu tun. Es gibt zwei Seiten, zwei Formen von Habsucht. Die eine Habsucht von der Habenseite und die andere Habsucht von der Negativseite. Von der Habenseite ist es der Geiz und von der Sollseite ist es der Neid. Aber beides, der Neid des Nichtbesitzenden, der also giert nach Geld und giert nach materiellen Gütern, ist genauso schlimm wie der Geiz dessen, der nichts geben will, weil er im Überfluss lebt. Sehen Sie, das sind die zwei Formen von Habsucht. Es kann also ein Elender ganz gegen die Armut verstoßen, wenn er geil ist auf irdische Güter und anderen sie neidet. Also diese Art von Armut ist nicht gemeint, sondern wirklich diese Armut, die Franziskus wiederentdeckt hat, als eine paradiesische Tugend. Er hat das Paradies wiederentdeckt. Er hat entdeckt, im Paradies waren alle arm. Sie hatten alles und brauchten es nicht besitzen. Aber sie hatten alles. Gott hat ihnen alles gegeben. Der heilige Ambrosius, der große Bischof von Mailand, hat einmal gesagt, und Roger Schütz von Thésée hat das einmal in einem Brief erwähnt, die Natur bringt nur Arme hervor. Ich habe Ihnen das ja gestern schon gesagt, zwischen Nacktheit und Nacktheit befindet sich unser Leben. Nackt kommen wir hervor aus dem Schoß der Mutter, nackt kehren wir dahin zurück. Wobei hier das Bild von der Mutter zugleich die irdische Mutter, die uns geboren hat, wie auch die Mutter Erde ist. Das kann man in einem sehen. Aber zwischen diesen beiden Nacktheiten spielt sich unser Leben ab. Wir kommen arm auf die Erde und treten arm ab. Und alles, was wir hier haben, gehört uns ja gar nicht. Und im Paradies waren wir die Beschenkten. Und das Schlimmste ist, wenn man etwas an sich reißen will, um es zu besitzen. Ich habe schon gesagt, alles, was privat ist, ist geklaut. Privare heißt klauen, gell? Etwas sich aneignen, was einem nicht zusteht. Wir schulden allen Menschen den Anteil an dem, was wir besitzen. Schulden wir ihnen. Und deswegen hat der heilige Ambrosius das auch so gesagt, wenn wir einem Armen eine Almosen geben, dann tragen wir eine Schuld ab. Und nicht, dass wir da eine Wohltätigkeit etwa begehen oder so. Wir tragen eine Schuld ab, die wir dem anderen einfach schulden. Das ist gemeint. Also wie gesagt, diese Erfahrung, Armut ist eine paradiesische Tugend. Du bist ja so reich beschenkt, du brauchst gar nichts. Und das hat damals im 13. Jahrhundert, als Franz von Assisi lebte, eine ungeheure Bewegung unter das Volk gebracht. Und viele Menschen haben einfach erkannt, tatsächlich die Letzten sind die Ersten. Damals ging eine Armutsbewegung durchs Land, die auch bis nach Portugal und nach Spanien ging. Da gab es zum Beispiel Dominikus, nach dem der Orden der Dominikaner benannt wird. Der war auch von diesem Ideal erfüllt, aber ein bisschen anders als Franz von Assisi. Denn damals gab es ja die vielen Schwärmer, Sie wissen, die Albigenser, die Katharer, die Waldenser und wie sie alle hießen. Es war eine ganz starke antipäpstliche und antikirchliche Stimmung im Volk. Es war im Grunde eine vorgezogene Reformation. Die Heilige Schrift, ja, aber um Gottes Willen nicht das Papsttum und all das, was da natürlich auch sehr, sehr anstößig sich damals vor dem Volk gezeigt hat. Und man lehnte das alles ab. Und da war Dominikus der die Berufung hatte, den Menschen, die vielleicht in die Irre gegangen waren und sich dem Schwärmertum angeschlossen hatten, die frohe Botschaft neu zu erklären Und zwar mit den Mitteln der theologischen Argumente, um diesen Menschen mit ihren theologischen Argumenten sozusagen das Gegenargument zu bieten. Und deswegen hat er sich einmal mit Franz von Assisi tatsächlich in Rom getroffen. Und eigentlich wollten sie fusionieren. Wir könnten doch unsere Dinge zusammen betreiben. Und dann haben beide festgestellt, Franziskus sollte noch ärmer sein. Er sollte auch die Armut besitzen, das Wort Gottes und das Evangelium zu verkünden, nur mit glühendem Herzen, aber nicht mit hoher Wissenschaft, mit glühendem Herzen, während Dominikus der war, der auch sich der Wissenschaft widmen musste, weil man Argumente brauchte gegen die Irrlehrer der damaligen Zeit. Und ein Biograf hat, ein Historiker, der damals das erlebt hat, der hat gesagt, damals gab es so viele Irrlehren, wie Menschen Haare auf dem Kopf haben. Also es muss also überall dieses Schwärmertum so gewaltig ausgebreitet gewesen sein. Und wie gesagt, Franziskus wollte auch diese Art geistiger Armut haben, nicht zu wissen, sondern zu glühen und diese Glut hineinzutragen, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und deswegen wollte er gar nicht irgendwelche gelehrte Theologen oder Priester in seinem Orden haben. Es war ein Laienorden eigentlich. Den musste er gründen, er wollte ihn gar nicht gründen. Wissen Sie, Franziskus war kein Ordensgründer in dem Sinn, dass er sagt, jetzt sammle ich Leute und mache ein Programm. Überhaupt nicht, sondern er selber hatte nur einen einzigen Drang, sich selber zu bekehren. Das war sein Drang, sich selber. Er hat sich für den größten Sünder gehalten. Ich habe es Ihnen ja schon mal gesagt. Und das hat einen Sog entwickelt. Einen Sog, der die Leute zu ihm hinzog. Und er war zum Beispiel einer der ersten seiner früheren Jugendgefährten, mit denen er all die Torheiten begangen hat, wenn sie abends so weintrunken durch die Straßen von Assisi gezogen sind und ihre Sauflieder gesungen haben. Und Franziskus war einer der ersten unter denen und war der Anführer der Jugend. Und einer von diesen, die auf einmal diese Wandlung bei Franziskus feststellten, dass er auf einmal spurlos verschwunden, Tage im Wald am Fuß des Monte Subasio, der da Assisi überragt, im Wald verschwand und nach Tagen wieder zum Vorschein kam. Und da fragte ihn der Bruder Silvestro, sag mal, was machst du da im Wald? Du bist tagelang da verschwunden. Da sagte Franziskus, ich habe einen Schatz gefunden. Ein Schatz, kannst du mir den mal zeigen? Jetzt hat er das materiell verstanden. Irgendwo ein Goldschatz aus der Römerzeit oder sowas. Und ja, sagte Franziskus, komm mit, ich zeig dir. Und dann hat er ihn eingeführt in dieses Gebet und hat ihm den Schatz gezeigt, der in Jesus uns gegeben ist. Und hat in ihm dieselbe Liebe entfachen können, die er selber in seinem Herzen trug. Das war es. Es geht also um dieses positive Erkennen. Es gibt einen Schatz, um dessen wegen es sich lohnt, alles hinzugeben. Armut ist Reichtum, verstehen Sie? Wenn mir also einer sagt, ach, ihr Mönche oder so, ich bin ja kein Mönch, aber wenn einer sagt, ihr Mönche, ihr dürft ja nichts besitzen, dann kann der Mönch antworten, ja natürlich, weil ich den größeren Reichtum gefunden habe. Oder ihr dürft nicht heiraten. Wissen Sie, eine junge, sehr intelligente Studentin, die ich mal kennenlernte, die also große Fähigkeiten hatte, eine bedeutende Wissenschaftlerin zu werden und Karriere zu machen, die ist ins Kloster eingetreten, zum großen Entsetzen ihrer Umwelt und ihrer Altersgenossen. Da schrieb sie einen Abschiedsbrief, den habe ich gelesen. Da schrieb sie, ja, wenn man einmal the one and the only gefunden hat, dann kann man nicht anders. Das heißt, ich habe eine Beziehung gefunden, eine Liebesbeziehung, die alle menschlichen Liebesbeziehungen weit übersteigt. Wissen Sie, da muss man erst mal schlucken und mal drüber nachdenken. Aber das gibt es. Die Menschen, die in diesem Sinne arm sind, sind nie unglücklich, im Gegenteil. Sie sind nämlich gewappnet gegen alle Unglücksfälle dieser Welt. Es streift an ihnen alles ab. Da gab es zum Beispiel einen berühmten Kirchenvater, der hieß Basilius, war ein Mönch, auch Einsiedler Mönch, der lebte da im 4. Jahrhundert ungefähr, oder 3., 4. Jahrhundert. Basilius. Ja, damals gab es eine große Gefahr für das Christentum, das war der Arianismus. Sie wissen vielleicht, was Arianismus war. Das war eine gefährliche Lehre, die die Gottheit Christi geleugnet hat und sagte, Christus war nur ein Mensch, aber er kann nicht Gott gewesen sein, denn das Göttliche und das irdisch-menschliche, das ja sündhaft ist, kann sich miteinander nicht verbinden. Und deswegen hat man gesagt, er war ein Charismatiker, er war geistbegabt, aber er war nur ein Mensch. Und die christliche Lehre sagt ja, er ist Gott und Mensch zugleich. Sie wissen ja, dass im Johannesbrief es eindeutig steht, der Antichrist ist der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, also der Gott und Mensch zugleich ist. Und diese Lehre wurde damals sogar vom Staat her, vom Kaiser her, dem Römischen Reich damals auch oktroyiert. Und alle, die am katholischen Glauben festhielten, wurden blutigst verfolgt. Also Basilius war aber der Lehre von der Gottheit Christi treu geblieben. Und dann schickte der Kaiser, weil er merkte, dieser Mann hat einen unglaublichen Einfluss auf die Umwelt und predigt mit einer Vollmacht, dass es einem schauderte. Dann schickt der Gesandte zu ihm hin und ließ ihm sagen, er soll dem katholischen Glauben abschwören und soll sich dem arianischen Glauben anschließen. Und dann hat er gesagt, ich bleibe dem treu, in dem ich berufen worden bin und in dem ich unterrichtet worden bin von Christus her. Und dann sagten die Gesandten, dann wirst du in die Verbannung geschickt. Da sagte Basilius ganz ruhig, ich lebe ja schon in der Verbannung. Dann wird man dich enteignen und dir deine Güter nehmen. Ich bin ja schon arm, ich habe ja nichts mehr. Dann wird man dich töten. Ich bin ja schon gestorben, sagte er. Dann sagte der Gesandte des Kaisers, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Dann sagte Basilius, dann sind sie auch noch nie einem Bischof begegnet. Ich finde das sehr schön. Das ist im Grunde eine Erklärung für das, was man unter Armut versteht. Diese Gelassenheit, diese Freiheit. Wissen Sie, da kommt kein Burnout zustande. Absolut nicht. Du bist nicht der Getriebene, du musst nicht irgendjemandem entsprechen, du musst nicht Erwartungen erfüllen, du wirst niemals frustriert sein, du bist frei. Der Arme ist frei. Sie merken, es geht hier nicht um die materiellen Güter, es geht um die innere Haltung, sodass es ja in der Heiligen Schrift heißt, wir sollen besitzen, als besäßen wir nicht. Gell? Besitzen, als besäßen wir nicht. Und der heilige Paulus sagt, ich bin in allem, bin ich an alles gewöhnt. Ich kann im Überfluss leben, ich kann aber auch darben, ich kann alles ertragen, weil er eben diese innere Freiheit, diese Armut hatte, die ihn so glücklich machte. Also arm ist kein Elend, sondern ist das Schönste, was uns passieren kann. Ja, ich glaube, ich muss hier Schluss machen, weil die Zeit abgelaufen ist. Heute Nachmittag möchte ich dann noch mit Ihnen noch nachdenken über die Trauernden, die getröstet werden. Das scheint mir auch ein wichtiges Kapitel zu sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.